Guten Tag und herzlich willkommen zu Folge 31 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Im nicht mehr ganz so goldenen Oktober sitzen wir wieder für eine neue Episode zusammen. Wir sind heute zu meiner Freude wieder unsere Partnerin Marlene Schreiber aus dem Digitalteam.
Hallo Martin, danke, dass ich wieder hier sein darf.
Und ich, Martin Schirmbacher. Ja, sehr schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben heute ein aktuelles Thema am Wickel. Es geht nämlich um die Wahlen in den USA und Erfahrungen mit Campaigning für Parteien und NGOs. Und wir haben den wohl besten Gesprächspartner dafür, den man in Deutschland haben kann, nämlich den USA-Auskenner Julius Vandala, der hier gleich zu Wort kommen wird. Hörerinnen und Hörer, die hier öfter dabei sind, wissen aber, dass wir zunächst ein bisschen über Neues sprechen. Und deshalb meine Frage, liebe Marlene, was beschäftigt dich denn gerade so Neues?
Na, so neu ist es gar nicht, aber es wird immer mehr und mehr. Mich beschäftigen gerade vor allem Green Claims, also umweltbezogene Werbung, natürlich vor allem online umgesetzt. Nicht sehr überraschend, du kennst es ja von zu Hause, Fridays for Future, das zunehmende Umweltbewusstsein, vor allem von Verbrauchern, hat natürlich auch zur Folge, dass Unternehmer ein gesteigertes Umweltbewusstsein haben, was ihre Produkte oder die Herstellung angeht und natürlich auch die Werbung und oder
sich hübsch machen wollen für die Kinder.
Ja, ungefähr. Unternehmen, die eben zeigen wollen, dass sie besonders umweltfreundlich sind und Werbung machen mit Begriffen wie nachhaltig, grün und so weiter und so fort. Das liegt im Moment wirklich häufig auf meinem Tisch.
Ist doch nicht nur aus Sicht meines Sohnes super, wenn die Unternehmen umweltbewusster werden, oder?
Ja, durchaus. Wenn sie das auch tatsächlich werden, ist das toll. Aber es ist natürlich ein Trend. Und wo ein Trend ist, da gibt es auch Einigkeit über die Umsetzung. Und da gibt es natürlich auch Missbrauch. Nicht bei unserem Mandanten, aber generell. Greenwashing nennt man das. Und die Wettbewerbszentralen, die sind natürlich hoch alarmiert und nehmen zunehmend solche Werbeaussagen auseinander, mahnen die ab, lassen die richtig überprüfen. Und nicht nur Wettbewerbszentralen oder Verbraucherverbände, sondern natürlich auch Wettbewerber.
Und was stört die dann da dran? Also was ist sozusagen das Schlimme am Greenwashing?
Vor allem, wenn es nicht stimmt.
Ne? Wenn es
so, nicht stimmt. Wenn Unternehmen das machen, ist es ja in der Regel, oder wenn Unternehmen Werbung machen, das hat ja nichts mit Greenwashing zu tun, müssen sich ja immer an die Gesetze halten. Und da ist natürlich vor allem spannend, das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb, also das UWG, dass sie da beachten müssen.
Und ja, was muss man da genau beachten? Wie geht man da vor?
Als Unternehmen
erstmal raushauen und dann Marlene fragen? Oder?
Ja, das ist eine Möglichkeit. Dann können wir gucken, was wir da noch machen können. Wenn die Wettbewerbsverbände und Verbraucherverbände schneller sind, dann können wir nicht mehr so viel machen, dann können wir nur noch Feuer löschen. Nein, bevor man Werbung mit Green Claiming betreibt, sollte man ins UWG gucken, haben wir schon gesagt, immer gern erstmal in die schwarze Liste. Das betrifft jetzt unsere Mandanten nicht. Das ist, wer sich ein bisschen auskennt, damit es gibt so eine Liste im UWG, wo konkret drinsteht, was man nicht darf. Da sollte man möglichst mal nicht gegen verstoßen, weil das ist immer relativ eindeutig. Es gibt da jetzt aber keine konkreten Vorgaben zu irgendwie Klima- oder Nachhaltigkeitsthemen. Was man durchaus beachten sollte, ist das allgemeine Verbot für irreführende oder gegen irreführende Werbung. Na, also wenn man irgendwelche umweltbezogenen Begrifflichkeiten verwendet, dann dürfen die nicht geeignet sein, Verbraucher in die Irre zu führen und damit dann auch das Konsumverhalten in unzulässiger Weise zu beeinflussen. Also oder anders gesagt, du darfst halt nicht mit unwahren Angaben werben oder Angaben benutzen, die irgendwie geeignet sind, Verbraucher zu täuschen. Und da ist natürlich, wenn wir jetzt so an umweltbezogene Aussagen denken, klimaneutral oder ähnliches, da gibt es schon relativ viel Rechtsprechung auch zu und da ist ziemlich klar, dass die Rechtsprechung ziemlich restriktiv vorgeht. Also sozusagen zu Lasten der Unternehmen, zugunsten der Verbraucher und da recht hohe Anforderungen an die Wahrhaftigkeit und Eindeutigkeit der Aussagen stellt. Ja, also das heißt, Werbeaussagen, die man da tätigt, die müssen klar sein, genau sein, überprüfbar und zutreffend.
Okay. Und man sieht doch immer irgendwelche so Sticker auf den Etiketten. Du hast klimaneutral, hast du schon erwähnt.
Grün,
genau. Kann ich mir dann irgendeins ausdenken und dann das dann da drauf pappen.
Das ist eine super Idee, kannst du machen, ist halt nicht erlaubt. Okay. Also das ist tatsächlich so, dass also das ist tatsächlich dann gegebenenfalls sogar eine Frage dieser schwarzen Liste, die ich erwähnt habe. Also es gibt eine Regel, die sagt, dass du eben Gütezeichen nur verwenden darfst, wenn du die auch sozusagen verliehen bekommen hast, also die Anforderungen erfüllst und auch führen darfst. Das wäre kein Fall, der darunter fällt, ne? Das wäre sozusagen der Fall, wir erfüllen die Angaben nicht, aber machen uns unser eigenes Siegel. Das fällt zwar nicht in die schwarze Liste, aber das ist unzulässig, weil du da ganz klar eine Irreführung betreibst. Ja, also wenn ein Unternehmen damit
sozusagen so tut, als ob ich das offizielle Anforderungen erfüllt habe, das aber gar keinen anderen gibt, der das auch hat. Sozusagen.
Ganz genau. Mhm. Und du gar kein, also das ein Siegel hat ja immer so ein Vertrauensvorschuss. Vorschuss, ne? Also der Verbraucher, der da drauf guckt, denkt, dass dein Produkt eben ganz besondere Herausforderungen gemeistert hat, um dieses Siegel erfüllen zu können. Wenn du
also
die selber
keine
schaffst.
Tolle Idee,
ja, wenn genau. Also in der Theorie eine super Idee, aber ja. Machen wir mal lieber nicht. Ne?
Okay. Was machen wir dann?
Wir betreiben Werbung, wenn wir eben ein Produkt haben, das einen Umweltbezug hat, einen positiven, indem wir gut darüber aufklären und den Verbraucher darüber informieren, was das eigentlich bedeutet. Ja.
Womit wir sozusagen werben. Also wenn ich sage klimaneutral, muss ich irgendwo sagen, was es ist?
Genau, ich muss das muss wahre Aussagen treffen und ich muss die auch irgendwie nachprüfbar haben.
Ja. Das heißt, es gibt immer mehr Informationen, die dann irgendwo im Kleingedruckten stehen, wo dann doch, die dann doch keiner liest, oder?
Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung tatsächlich, weil diese Umweltangaben eben wahr und nachprüfbar sein müssen. Auf der einen Seite hast du, oder ist schon relativ klar, dass du da keine grenzenlose Aufklärungspflicht hast. Ja, also die Rechtsprechung sagt relativ eindeutig, dass du jetzt nicht irreführst, wenn du Informationen nicht gibst, von denen du ausgehen kannst, dass der aufgeklärte Durchschnittsverbraucher sie kennt, dass die sozusagen selbstverständlich sind. Und ich glaube, da kann man perspektivisch schon damit auch oder davon ausgehen, dass die Verbraucher sich ja immer mehr informieren, immer mehr Informationen haben, da auch sagen nicht eher schlauer werden als dümmer. Und auf der anderen Seite hast du aber eben im UWG 5a Absatz 2 auch ein Informationsgebot. Ja, und das heißt, du musst den Verbraucher schon auch informieren ausreichend. Und da ist schon denkbar, wenn du jetzt eine sehr pauschale Werbeaussage hast, also einfach nur sagst, ist halt klimaneutral, ohne dass du darüber informierst, was man darunter zu verstehen hat, dass das gegen das Informationsgebot verstößt. Ja, also wenn du so wesentliche Informationen vorenthältst, die der Verbraucher aber eigentlich braucht, um eben seine Entscheidung treffen zu können. Und das eine ausreichende.
Wobei es wahrscheinlich dann schon aufs Produkt ankommt. Wir hatten über eine Entscheidung gesprochen, wo dann eben es hieß, klimaneutral kannst du schon machen, wenn klar ist, dass jetzt dass natürlich CO2 verursacht wurde, um dieses Produkt herzustellen, aber man das dann eben offensichtlich anders kompensiert hat. Da muss man nicht extra hinschreiben, dass man das jetzt irgendwie kompensiert hat. Ist wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man es macht, aber ist dann sozusagen nicht. Generell unzulässig. Sozusagen.
Genau, du musst nur ausreichend darüber informieren. Ganz spannend ist, oder vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Also wenn wir jetzt gesagt haben, schon die Siegel, ne, man darf natürlich keins verwenden, das man nicht hat. Man darf auch keins selbst erfinden. Angaben müssen immer wahr sein. Grundsätzlich das Battle, das man immer so ein bisschen hat als Rechtsabteilung oder als Rechtsberater mit dem Marketing, ist, die Werbung muss so transparent wie möglich sein. Ne? Und im Zweifel muss man da bei diesen Umweltaussagen schon eher ein bisschen restriktiv formulieren. Was aber, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass man, dass der Gegenstand der Werbung klar sein muss. Ne? Also wenn ich sage, das ist klimaneutral, dann muss klar sein, bezieht sich das auf das Produkt, auf die Marke, auf das Unternehmen insgesamt. Und es muss auch klar sein, wie die Reichweite aussieht. Ne? Also bezieht sich das nur auf die Herstellung, nur auf die Nutzung oder ist wirklich von Beginn bis Ende dieser Produktherstellung alles klimaneutral. Und das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, weil das auch immer wieder auch mit den Verbraucherzentralen dann in die Auseinandersetzung geht, wann muss der Verbraucher eigentlich informiert werden? Ne? Also das ist möglichst frühzeitig und auf jeden Fall, bevor er seine Kaufentscheidung trifft. Also guter Platz ist immer die Produktdetailseite. Ganz klar nicht ausreichend, das ist dann irgendwo in der Bestellbestätigung.
Oder halt im Kleingedruckten, ne? Und ich mache hier überall Klimawerbung auf der Website und irgendwo steht dann unsere Hinweise zum Klimaschutz und da steht dann drin, dass es das eigentlich doch nicht alles ist oder was es eigentlich nur heißt.
Genau. Was aber schon ausreichen kann, kann eben sein, naja, klimaneutral und dann unter Verlinkung auf die Informationsseite, wo es dann eben weitere Informationen gibt. Das kann schon ausreichend sein. Das muss man sich dann im Einzelfall anschauen, aber das ist durchaus möglich. Ich muss das nicht alles auf der Produktdetailseite unterbringen.
Passt ja eh nicht hin, da steht ja schon so viel andere.
Richtig, Quatsch. All die anderen Verbraucher. Informationen, die wir uns alle durchlesen, bevor wir ein Produkt kaufen. Immer. Ja, das ist von mir. Und wie sieht es bei dir aus? Was hast du auf dem Tisch?
Bei mir, ich habe es Gott sei Dank nicht auf dem Tisch, aber schon auf den Schirmen, den diversen. Also ich möchte mal kurz zum Thema Google Fonds Abmahnungen einen kleinen Rant loslassen. Also spätestens als mich mein Arzt, wegen dem ich wegen meiner nicht enden wollenden Erkältung gegangen bin, oder zu dem ich gegangen bin, darauf angesprochen hat, dachte ich, jetzt hat es endgültig Überhand genommen. Also was ist es? Es geht um einen alten Punkt, den wir hier im Podcast auch schon mindestens einmal besprochen hatten, nämlich die Einbindung von Drittinhalten in die eigene Website. Also Inhalte, die nicht auf dem eigenen, auf dem Server des Website-Betreibers liegen, sondern automatisch während des Seitenaufrufs von Drittseiten gezogen werden. Wie gesagt, Datenschützern bekannt, schon lange ein Thema. Ja, Facebook-Like-Button angefangen, aber YouTube-Videos, Google-Karten, Börsenkurse, Wetterberichte oder eben auch Schriftarten, die ich mir von woanders, in dem Fall von Google, ziehen kann, die also nicht unmittelbar in die Website integriert sind. Das war der Stein des Anstoßes und im Prinzip bequem. Manche Homepage-Baukästen bieten das auch so an und erstmal eigentlich eine vernünftige Lösung für die.
Eben, ist doch super. Wo ist das Problem?
Genau.
Also außer, dass du immer offensichtlich beim Arzt direkt damit angibst, dass du IT-Rechtler bist.
Sie sind doch IT-Rechtler. Ja, woher das weiß, mir auch ein bisschen Rätsel, Datenschutz. Aber naja, wahrscheinlich kein besonderes personenbezogenes Datum. Egal. Also ob es ein Problem ist, zu deiner Frage zurück, kann man sich schon fragen. Much ado about nothing wäre jedenfalls eine Einstellung, die mir nicht ganz so fremd wäre. Hier ist dann allerdings schon ziemlich viel. Jedenfalls werden dabei wie immer im Internet IP-Daten an den Server übermittelt, auf dem die Inhalte, in unserem Fall also die Fonds, liegen. Und die Google-Server stehen halt in Kalifornien und damit liegt eine Drittlandsübermittlung vor. Und schon in der letzten Folge habe ich ja ein bisschen ausgeholt, was zum Drittstaatentransfer in die USA zu sagen ist. Ja, auch das hatten wir hier schon öfter und werden wir auch noch öfter haben.
Böse.
Seit der EuGH das Privacy Shield gekippt hat, sind eben viele Datentransfers illegal. Und das kann man dann eben auch behaupten, dass eine harmlose, daherkommende IP-Adresse eben an Google gesendet wird und Google damit möglicherweise Schindluder treibt und vielleicht sogar noch den amerikanischen Geheimdienst auf diese IP-Daten zugreifen lässt. Jedenfalls liegt dann, wenn man der Meinung ist, dass das ein Verstoß ist, darin ein DSGVO-Verstoß. Und jetzt ist es so, dass die DSGVO ja sagt, dass wenn es in Artikel 82, dass wenn es einen Verstoß gibt, dann gibt es mal grundsätzlich auch Gelegenheit zu einem Schadensersatzanspruch. Man muss also einen Schaden haben. Und wahrscheinlich ist der Grund all dieser Massenabmahnung, die uns jetzt hier überfällt, ein Urteil des Landgerichts Münchens aus dem Januar diesen Jahres, wo ein Betroffener 100 Euro Schadensersatz zugesprochen bekommen hat.
Ja, erstmal hört sich das nicht so viel an, aber die Masse macht's, ne?
Die Masse macht's und die Masse kommt daher, dass jetzt einige, ich will nicht die Gänsefüßchen bemühen, aber Kollegen auf den Zug aufgesprungen sind. Also Rechtsanwälte haben sich Mandanten gesucht, möglicherweise war es auch andersrum und verschicken nun zu Tausenden, Abmahnungen kann man vielleicht gar nicht so richtig sagen, jedenfalls seltsame Schreiben, in denen verschiedene Ansprüche geltend gemacht werden. Da wird also Löschung verlangt, da wird Unterlassung verlangt, also Löschung der Daten, die dort angefallen sind. Es wird Unterlassung verlangt, das ist in Zukunft nicht mehr passiert. Es wird ein Auskunftsanspruch geltend gemacht und es wird eben auch ein Schadensersatz und ein Kostenerstattungsanspruch der Kosten für den Anwalt dort geltend gemacht. Es gibt verschiedene, mindestens 3 oder 4 Abmahnwellen, die es da jetzt gibt. Es gibt einen Kollegen Lenhardt bei uns aus der Straße hier in Berlin, der einen Herrn Ismail vertritt. Die sind noch vergleichsweise seriös, die schreiben. Was jetzt tatsächlich in der letzten Woche wirklich durch die Decke gegangen sind abenteuerliche Schreiben eines Kollegen Nikolaos Kairis Dikigoros, der RAAG Rechtsanwaltskanzlei. Und der macht halt Beträge zwischen 200 und 300 Euro geltend. Die ganzen Ansprüche, die ich vorhin aufgezählt habe. Natürlich soll jetzt alles sein Bewenden haben. Man muss auch die Unterlassungserklärung nicht abgeben, wenn man einfach zahlt.
Ich habe bei Twitter, glaube ich, auch gesehen, da wird wahlweise vom gleichen Anwalt in den gleichen Schreiben Herr Wu und Frau Wu.
Oder wann? Er weiß wahrscheinlich selber nicht.
Ja,
abenteuerlich. Es ist jetzt auch, der Kollege Heidrich hat heute Morgen geschrieben, dass er jetzt auch Strafanzeige gestellt hat. Ich glaube, bei dem nächsten Fall mache ich das jetzt auch mal, weil das ist ja offensichtlich, dass Herr Wang, Frau Wu dort nicht die Seite besucht haben, sondern dass das halt ein Automat war, wenn überhaupt. Die Aktenzeichen, eine der ersten Abmahnungen von dieser Kanzlei, die ich kenne, hat trägt das Aktenzeichen 40.000. Jetzt gibt es welche mit Aktenzeichen 215.000.
Kann man mal hochrechnen.
Daraus zu Schlussfolgerung, dass der Kollege in einer guten Woche 175.000 Schreiben verschickt hat, ist jedenfalls nicht allzu weit hergeholt. Ja. Also das ist natürlich einigermaßen krass.
Und was rätst du Mandanten, wenn die mit diesen Schreiben kommen?
Also ich habe letztens auf Twitter mal wieder einen rausgehauen und gesagt, also weil ich mich meinem Arzt geraten habe, Website in Ordnung bringen. Natürlich kann man Google Fonts, das sollte man schon sagen, lokal installieren. Man muss sie nicht von einem fremden Server ziehen lassen. Man sollte also seine Website in Ordnung bringen. Und dann kann man das Schreiben ignorieren. Vor allem sollte man nicht zahlen. Es gibt eine Ausnahme, wenn in dem Schreiben gleichzeitig Auskunftsansprüche geltend gemacht werden, nach Artikel 15 DSGVO, dann kann man erwägen, ob einem das zu riskant ist, das Schreiben jetzt rundheraus zu ignorieren und jedenfalls sich mit diesem Auskunftsanspruch beschäftigen. Ja, weil wenn ich nämlich einen Anspruch auf Auskunft nicht erfülle, dann ist das wiederum in sich genommen ein Datenschutzverstoß, ganz unabhängig von dem Google-Fonds, und dann könnte eine Behörde deswegen ein Bußgeld verhängen. Dass das passiert, kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt dann noch den Trick, dass man da zurückschreibt, wenn man sich eben damit überhaupt befassen möchte, da zurückschreibt und erstmal um Vorlage einer Originalvollmacht bittet, das 174 BGB, damit man sagen kann, legitimier dich doch erstmal.
Kennen wir Fälle, wo Originalvollmachten von den benannten Betroffenen vorgelegt wurden?
Natürlich nicht. Wir kennen auch keinen einzigen Fall, wo mal geklagt worden wäre. Hm. Ein Schelm, wer dabei denkt, dass es nur ums Geld geht und gar nicht um die Unterlassungs- und sonstigen Ansprüche. Also ich hoffe mal, dass wir da relativ schnell ein Ende dieser Abmahnwelle erleben werden. Ja, so viel vielleicht dazu. Google Fonds, Abmahnung extrem lästig. Ja, installiert euch die Fonds lokal und dann wäre mein Rat eher, die Schreiben zu ignorieren. Nach Greenwashing und Google-Fonds jetzt aber zu unserem heutigen Gast. Bei uns sitzt Julius van der Laar. Julius ist Strategie- und Kampagnenberater für Unternehmen und Non-Profit-Organisationen. Ich kenne Julius, weil er auf einem Vortrag, lang, langes her, ich glaube auf einer SEO-Campix vor unzähligen Jahren, über seine Erfahrungen als hauptamtlicher Wahlkämpfer für Barack Obama berichtet hat. Das war spannend und seitdem, Julius, laufen wir einander immer mal wieder über den Weg.
Richtig.
Mit Wahlkampfdaten und auch manchmal auch ohne Daten. Genau, du bist viel gefragter internationaler Speaker. Umso mehr freuen wir uns, dass du hier heute ein bisschen Zeit hast für unseren kleinen Podcast.
Es ist schön, bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Prima, ich glaube, wir steigen gleich mal ein mit dem aktuellsten der aktuellen Themen. Es ist ja gar nicht mehr so lange hin. In der nächsten Woche sind Wahlen in den USA.
Richtig.
Jetzt vielleicht nicht so die in dem Fokus hier in Deutschland, wie das vor 2 Jahren war, weil es Midterms sind. Aber führst du mal kurz ein, warum es trotzdem wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen.
Liebe Marlene, lieber Martin, es ist Blockbuster-Zeit in den USA. Midterm Elections, Kongresswahlen. Das komplette Repräsentantenhaus wird neu gewählt. Das heißt, du kannst dir so vorstellen, ihr könnt es euch so vorstellen, als ob es eine superlativ Landtagswahl ist. Quasi als ob alle 16 Bundesländer einmal komplett wählen würden. Also jeder Kongressabgeordnete, zumindest im Repräsentantenhaus, wird neu gewählt und ein Drittel der Senatorinnen und Senatoren werden eben auch neu gewählt. Das heißt, es steht echt viel auf dem Spiel. Das andere ist Gouverneurswahlen. Auch die finden statt. Dazu kommen natürlich noch Bürgermeisterwahlen. Ganz Amerika wählt, 220 Millionen Leute werden wahrscheinlich wählen gehen. Und es geht vor allem darum, ob Joe Biden eine Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat behalten wird oder eben, ob die Republikaner dort die Macht zurückerobern können. Und ich glaube, eins kann man sagen, wenn es ihm nicht gelingt, sowohl Repräsentantenhaus als auch Senat beizubehalten, wird es anfangen, ungemütlich zu werden für Joe Biden. Ich kann mir vorstellen, dass ein Impeachment-Verfahren nach dem anderen kommen wird und dass die Republikaner den Spieß umdrehen und diese angestaute Wut der letzten 2 Jahre, vor allem eben auch diese ganzen Mager-Republikaner, dann auch ungebändigt auf Joe Biden losgehen werden.
Das heißt, für ihn ist zu hoffen, dass es so bleibt, wie es ist. Und danach sieht es doch nicht aus, oder?
Ich glaube, danach sieht es nicht aus, zumindest wenn wir auf die Umfragen schauen. Wir müssen jetzt keinen Deep Dive in die Zahlen machen, aber nur zur Einordnung. Senat besteht im Moment die Möglichkeit, auch laut Umfrageinstituten aktuell die Wahrscheinlichkeit, dass die Demokraten den Senat halten, also 52 Sitze behalten. Im Repräsentantenhaus sieht es anders aus. Dort ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Republikaner das zurückerobern. Und das war auch historisch immer schon so. Und dazu muss man auch eine Sache noch sagen. Joe Biden, da läuft es im Moment auch nicht. Obwohl er einiges umsetzen kann inhaltlich, seine Umfragewerte sind absolut desaströs und katastrophal. Der Zuspruch von Joe Biden ist immer wieder um die 42% Zuspruch. Großteil der Amerikaner sind unzufrieden. Das andere ist, na, wie finden wir, wie es insgesamt bei uns im Land läuft? Und dort sagt ein Großteil der Amerikaner, es läuft hier desaströs. Die Benzinpreise geht nach oben, Inflation und so weiter und so weiter. Und jedes Mal, wenn du so eine Ausgangssituation hast, dann verliert natürlich der Amtsinhaber in diesen ersten Midterm-Elections auch wieder diese Kongresswahlen.
Ist ja häufig so, dass es wechselt, ne? Also das, also in den ersten Midterms, dass es dann nochmal swingt oder...
Es ist fast immer so, ne? Ja. Ich habe 2008 für Barack Obama gearbeitet im Wahlkampf. Obama gewinnt, wahnsinniger Wahlerfolg damals. 2010 sind die Kongresswahlen und es gibt das sogenannte Shellacking. Also Obama hat damals haushoch und die Demokraten haben damals haushoch verloren. Dasselbe war dann eben auch bei Trump, gewinnt 2016. 2018 im Midterm Election gibt es direkt wieder die Quittung. Das einzige Mal, zumindest in der Recent History, in den vergangenen 20 Jahren, war es 2002, als dann die Wahlen anstanden, direkt nach dem 11. September. George W. Bush ist Präsident, der 11. September passiert. Und dort gab es den sogenannten Rally Around the Flag-Effekt. Also die ganze Nation kommt hinter dem Präsidenten zusammen und stärkt ihm den Rücken.
Da hat man dann auf einmal den Amtsinhaberbonus als, Führer des Landes.
Ja, okay. Anders als bei Olaf Scholz.
Gibt es, da muss noch mehr passieren.
Immerhin greift er jetzt auch durch.
Jetzt greift er durch, ja, was gestern die 3 AKWs, 3 Monate, ole ole.
Es hat Robert Habeck große Schmerzen zugeführt, ja.
Ja, ich glaube auch. Naja, zählen wir nicht zusammen, wie viel da insgesamt in Monaten rausgekommen sind und wie viel nicht, aber egal.
Aber speaking of Charisma.
Von Obama zu Olaf Scholz.
Ja, so ungefähr. Und wieder und zurück zu Obama. Ah, okay. Ja. Das finde ich ja schon nochmal spannend. Das haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen, dass du eine Historie hast mit Barack Obama. Kannst du mal ganz kurz erzählen, wie deine Geschichte mit ihm ist?
Also wenn du sagst Historie, dann hört sich das fast so an, als ob wir beste Freunde sind und jeden Abend telefonieren. Das tun wir.
Nur jeden zweiten Abend.
Leider nicht immer. Nein, ich habe 2008 und 2012 für die Obama-Kampagne gearbeitet. Das war absolut faszinierend. Ich habe damals ein Basketballstipendium bekommen, 2003, um nach South Carolina zu gehen, an der konservativsten Staaten überhaupt. Habe dort 4 Jahre studiert, Politik und Kommunikationswissenschaften und habe eben auch College-Basketball in der ersten College-Liga gespielt, was absolut faszinierend war. Und das war auch, wie gesagt, diese Zeit von George W. Bush und als deutscher Europäer, der plötzlich im tiefsten Süden, ne, dem Land der Bibeln und der Waffen irgendwie unterwegs ist, mit George W. Bush als Präsident, war das schon auch eine echt harte Zeit. Ne? Krieg in Afghanistan, Irak, all das, was zusammengekommen ist. Und dann plötzlich kommt Barack Obama und kandidiert für die Präsidentschaft. Und als ich das gehört habe, dachte ich, ich will da unbedingt irgendwie mitarbeiten. Hab dann erst freiwillig angefangen, für die Kampagne zu arbeiten. Und dann haben die mir einen Job nach ein paar Wochen angeboten. Ich habe für ein paar Dollar jeden Monat gearbeitet, habe eine Benzinkarte bekommen, durfte bei irgendwelchen Spenderinnen und Spendern auf dem Sofa schlafen. Und so ging das dann los mit dieser Obama-Kampagne. Und ich habe mich dann wie so in meinem eigenen kleinen amerikanischen Traum nach oben gearbeitet, habe mehr und mehr Verantwortung bekommen und war dann am Schluss Youth Vote Director. Das heißt, der... ja, im Endeffekt Anführer für die Jungwähler-Mobilisierung im Bundesstaat Missouri, was eine faszinierende Aufgabe war. Und du hast eben gerade schon gesagt, Daten und Social Media und so weiter. Das war der erste digitale Wahlkampf damals, 2008. Insofern, für uns war es das absolute Schlaraffenland. Und ich glaube, für euch als Juristinnen und Juristen, die sich auch mit Datenschutz im deutschen Kontext auskennen, wahrscheinlich die absolute Hölle, wenn man sich vorstellt, was damals komplett unreguliert im wilden Westen der Datenpolitik auch los war.
Damals bei deinem Vortrag, wenn ich das erste Mal gehört habe, da meintest du auch, die Datenschützer sollten jetzt mal rausgehen.
Natürlich nicht gehört. Ordentlichen Shitstorm.
Nein, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Vielleicht nur nochmal um die Aktualität, der Aktualität wegen. Gibt es, würdest du sagen, 2, 3 Races, wo sich jetzt in besonderer Weise ableiten lässt, ob Biden, wie es um Biden steht. Also, dass man sozusagen sagt, also wenn jetzt der Gouverneur von Michigan, da kommt, also nicht komme ich her, sondern da war ich mal ein Jahr und beobachte da immer noch ein bisschen, was da los ist mit Gretchen Whitmer.
Gretchen
und so.
Whitmer.
Ja, genau. Aber ja, oder eben bestimmte klar Senat, aber Posten, wo du sagst, da kommt es jetzt wirklich an, da sieht es ja dann wirklich schlecht aus, wenn es das fällt oder andersrum.
Ja, also Tudor und Whitmer, das ist echt spannendes Rennen, ist auch sehr, sehr knapp. Viel Geld fließt da in Michigan rein. Ich glaube, die Gouverneursrennen sind natürlich wichtig, weil auch einfach dort unheimlich lokal entschieden wird. Aber schlussendlich geht es ganz klar darum, schaffen es die Demokraten, die Mehrheit im Senat zu halten? Ich glaube, das ist die einzig entscheidende Frage. Meines Erachtens nach, Kongress ist durch. Du kannst mir jetzt oder ihr könnt mir jetzt dieses Tape in 2-3 Wochen wieder vorspielen und sagen, hey, da lagst du mal wieder daneben. Aber meine Vermutung zumindest Stand heute ist, dass das Repräsentantenhaus verloren ist. Das heißt, welche Bundesstaaten sind wirklich wichtig für den Senat? Ich würde sagen, der eine ist Pennsylvania. Dort kandidieren 2 wirklich besondere Kandidaten. Das eine ist John Fetterman, der Demokrat. Ein Hühne von einem Mann, Riesentyp, der gerade einen Herzinfarkt hatte und die letzten 3 Monate quasi gar nicht wirklich kandidieren konnte. Und der kandidiert wiederum gegen einen republikanischen TV-Arzt, der Multimillionär ist. Mehmet Oz, kann jeder mal OZ nachgeschrieben im Nachnamen googeln. Ein wahnsinnig schmutziger Wahlkampf. Wie gesagt, das ist der Senatswahlkampf in Pennsylvania. Und der andere, auf den ich achten würde, wäre der in Georgia. Georgia, Südstaat, auch da nochmal. Absolut faszinierendes Rennen. Das eine ist Raphael Warnock, ein Reverend, der damals in der Ebenezer Church in Atlanta der Prediger war, wo auch früher Martin Luther King der Prediger war. Ne? Also wirklich ein gestandener Redner, sitzender Senator von den Demokraten seit 2001 im Amt. Und der kandidiert jetzt gegen Herschel Walker. Und Herschel Walker, also so wirklich einer der schillerndsten Kandidaten, wie du es dir überhaupt vorstellen kannst. Der Typ war Running Back bei den Dallas Cowboys, war eine absolute Legende, Football-Legende im Bundesstaat Georgia, hat dort bei der UGA-Universität gespielt, Go Bulldogs. So absolute Legende dort in Georgia. Und gleichzeitig sagt er so Sachen wie zum Beispiel, naja, mit den Chinesen müssen wir genau aufpassen, wir haben hier die saubere Luft in den USA und wir reinigen die und wir machen alles dafür, dann geht diese Luft einmal rüber nach China und wir kriegen die verpestete, dreckige Luft aus China wieder zurück und ich werde das stoppen. Ne? Also auf dieser Ebene.
Hey,
ne? Gleichzeitig sagt er natürlich, Abtreibung muss auf jeden Fall illegal gemacht werden. Ne? Das, was Roe v. Wade und natürlich die Entscheidung vom Supreme Court im Sommer, die runtergekommen ist, sagt er ganz klar, also Abtreibung nur noch unter Strafe. Gleichzeitig kommt jetzt gerade raus vor ein paar Wochen, dass er seiner damaligen Freundin, während er verheiratet war, eine Abtreibung bezahlt hat. Ne? Also das sind einfach so Stories, die kannst du kaum dir selber ausdenken. Ne? Er sagt, er ist Polizist. Er war nie Polizist, im Gegenteil, er war in der Schießerei mit der Polizei. Ne? Das sind alles so Sachen.
Übergänge sind fließend, sag ich mal.
Er hat halt auch eine Waffe. Also das eine muss ich noch sagen, weil das so absolut faszinierend ist. So, wir hatten gerade eine Bundestagswahl vor genau einem Jahr in Deutschland. Und wenn du dir so anschaust, was die Parteien in Deutschland ausgeben, SPD, CDU, Grüne und so weiter, dann ist es so roundabout alles zusammen, um die 61 Millionen wahlberechtigten Wählerinnen und Wähler zu erreichen in Deutschland, haben die alle so um die 50 Millionen Euro zusammen ausgegeben. Ist schon relativ üppig, 50 Millionen Euro. Wenn man das vergleicht und du dir anschaust, wie viel allein im Bundesstaat Georgia ausgegeben wird, im letzten Senatswahlkampf, also genau vor 2 Jahren dort in Georgia, wurden 460 Millionen Dollar nur in diesem Bundesstaat Georgia ausgegeben. Und jetzt nur im Vergleich. In Georgia gibt es 7 Millionen wahlberechtigte Wählerinnen und Wähler. Crazy. Nur um so ein bisschen zu zeichnen, worum es in diesem Wahlkampf geht. Ne? Ja. Es geht um alles für Demokraten und Republikaner. Die Frage, kann Donald Trump überhaupt nochmal kandidieren? Wird Joe Biden nochmal antreten? Weil wenn die Demokraten jetzt dieses Mal wirklich auch stark verlieren, kann ich mir nicht vorstellen, dass Joe Biden nochmal antreten wird. Also es ist eine wirkliche Blockbuster-Election. Und ich kann mir vorstellen, dass da einige Leute in den nächsten Wochen auch noch mehr Augenmerk drauf werfen werden und Deutschland noch genauer hinschauen, weil es eben um so viel geht.
Absolut. Da könnten wir jetzt auch lange bleiben, aber mich interessiert zum Beispiel, aber vielleicht kommen wir da zum Schluss mal drauf, was eigentlich mit Kamala Harris los ist, warum man die so wenig
sieht,
ob das Absicht ist, weil sie sich hinter dem Failing Biden dann in Stellung bringen will. Ich konnte mir keinen so richtigen Reim drauf machen, aber
Hast du eine Meinung zu Kamala Harris?
Nee, ich glaube, mir ging es da wie die meisten, als sie sozusagen auf die Bildfläche kam, war ich natürlich mit dabei und gesagt, endlich eine Frau und eine farbige Frau und fand die auch unheimlich charismatisch, wenn man sie mal gesehen hat in irgendwelchen Reden, wie sie gesprochen hat, worüber sie gesprochen hat. Das war ja zum Teil auch für amerikanische Verhältnisse mutig, also auch der, auch bei der Themenauswahl. Ja. Fand ich ganz toll und dann ging es mir ähnlich, dann hörte man hier in Deutschland gar nichts mehr und ich bin jetzt nicht ganz so tief drin wie Martin in den amerikanischen Politikthemen, aber ich habe tatsächlich, weiß ich noch, dann mal aktiv danach gesucht, was denn da los und dann festgestellt, dass es eben den ein oder anderen Skandal dann doch gab und einen oder anderen Fehltritt, wo man sich sozusagen aus deutscher Sicht oder ich mir mich gefragt habe, wie konnte ihr das denn passieren? Ja, also sie wirkte wie so ein Profi. Ja, schade.
Den Leuten ein bisschen Pech gehabt, ne?
Ja, also es gibt diese ganzen Geschichten, ne, wie auch immer wieder Reibung zwischen ihr und ihrem Team ist. Ne? Und die andere Geschichte, die erzählt wird, ist, sie hat das Gefühl, dass sie von den beiden Themen auch nicht ernst genommen wird, also von dem Team von Joe Biden. Und es gibt so eine Anekdote. Sie kommt in den Raum rein und normalerweise ist es natürlich immer so, wenn der Präsident reinkommt, stehen alle auf, ne? Genauso wie wenn du hier reinkommst.
Natürlich.
Also erzähl mir, Martin, Angst, zumindest immer, wenn er morgens hier ins Büro reinkommt, stehen alle auf.
Fallen alle vor Schreck vom Stuhl, Martin.
Ja, ja. So. Aber dann
hat sich die Alte aus dem Homeoffice herbewegt.
Was ist denn hier los? Aber gleichzeitig, wenn dann halt Kamala Harris reinkommt, bleiben alle sitzen. Und das ging ihr natürlich total gegen Strich. Und die Geschichte ist geleakt, stand in der New York Times drin. Riesenaufruhr. Aber insofern, so, es läuft nicht gut für sie. Sie kriegt aber auch echt shitty Themen von Joe Biden. Das muss man auch dazu sagen. Sie wird runter an die Grenze nach Mexiko geschickt, muss dort eben die Migration machen. Das sind alles Themen, die alle keine Gewinnerthemen sind. Und dementsprechend, glaube ich, zeigt sich es auch in den Umfragewerten. Sie ist bei 32-34% Zuspruch. Und das ist natürlich keine Zahl, um dann irgendwann auch mal wirklich für die Präsidentschaft, zumindest Stand heute, zu kandidieren.
Aber schade, hätte also aus meiner Laiensicht auch Joe Biden ja ein Interesse daran gehabt, sie aufzubauen. Hätte er durchaus auch damit Punkte machen können, würde ich denken.
Ja, und gleichzeitig, wenn du oben bist, dann soll es natürlich auch um dich gehen. Also zeig mir.
Aber ich sag mal so, ich will jetzt nicht gemein sein, aber so viel Luft ist da bei ihm nicht mehr. Sowohl positions- oben. Als auch alterstechnisch. Also er muss schon auch daran denken, wie er das nachher bekommt.
Absolut. Ich meine, er ist 79. Am 20. November wird er 80. Ja. Am Ende seiner zweiten Amtszeit wäre er 86. Insofern, ich glaube, es ist in unserem allen Interesse, dass wenn er nochmal kandidiert und nochmal gewinnen sollte, dass er jetzt auch endlich Kamala Harris mehr und mehr Aufgaben gibt, dass sie einfach auch fit ist für den Fall, dass ihm dann doch irgendwas zustoßen sollte oder er einfach nicht mehr so wahnsinnig viel kann und ein paar mehr Mittagsschläfe machen muss.
Na, man könnte auch sagen, vielleicht kommt ihr das dann doch zugute, dass sie jetzt sozusagen so unterschätzt wird und dann, wenn es drauf ankommt, dann greift sie durch und
Ich habe so eine krude These, dass sie so ein bisschen im sich selbst ins Zeugenschutzprogramm begeben hat und einfach sagt so, wir werden so haushoch diese Midterm Elections verlieren. Joe Biden wird auf keinen Fall nochmal antreten. Wenn ich nicht den ganzen Tag hier unterwegs bin, dann werde ich auch nicht mit Joe Biden assoziiert. Und dementsprechend kann ich dann frisch wieder anfangen, wenn es dann eben um die 2024er Präsidentschaftswahl geht.
Gut, nun könnte man aber sagen, es vor allem hat ihr geschadet, dass da Geschichten geleakt werden. Jetzt nehme ich das mal als eleganten Übergang.
Wow.
Es werden Geschichten erzählt. Storytelling.
Der Deutschlandfunk hört gerade zu und sagt, so funktioniert Transition im Storytelling.
Ich habe so lange an diesem Übergang gefeilt, das glaubt ihr gar nicht. Nein, Julius, ganz im Ernst, du bist ja auch hier, um über Storytelling zu sprechen. Und wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, ich bin total gespannt, weil ich wenig Ahnung davon. Erzähl mir doch mal, was ist denn Storytelling?
Marlene, Storytelling, ich glaube, ist der älteste Hut, den es überhaupt gibt. Ne? Jetzt könnte man irgendwie anfangen und sagen, Höhlenmalerei. Ich meine, das sind einfach visualisierte Geschichten, das Campfire, ne? Wo wir alle irgendwie drum sitzen und lauschen, wie jemand einfach eine faszinierende Geschichte erzählt. Aber wo wir gerade über die Politik gesprochen haben, ich würde auch argumentieren, dass jede wirklich gute Kampagne auch immer eine Geschichte ist. Ne? Wir versuchen im Endeffekt zu skizzieren, wo wir herkommen und wo wir hinwollen. Jetzt ist nur diese klassische Reise von unser Anfangspunkt zu dem Punkt, wo wir hinwollen, wenn wir die einfach nur linear erzählen, einfach nur kurz langweilig. Ne? Das ist so der Klassiker, irgendwo Bilanzpressekonferenz, was ist im letzten Jahr passiert, alles läuft ganz großartig, die Geschäfte entwickeln sich wunderbar, der Markt macht manchmal nicht mit, aber wir sind auf dem besten Kurs. Das ist so die Zusammenfassung von jeder Jahresbilanzpressekonferenz.
Emotional sehr mitreißend.
Emotional sehr mitreißend oder vielleicht auch ein deutsches juristisches Verfahren. So, wenn ich das dann vergleiche, ne? Opening Statements. in so einem US-Court, ne? Das ist ja auch im Endeffekt eine Geschichte, die erzählt wird, ne? Du gehst hin, mate, please the court, und fängst dann an, eben dein Opening Statement zu machen. Dort präsentierst du ein Argument, wo du natürlich die richtigen Fakten auch so präsentieren möchtest, dass sie für dich bzw. deinen Mandanten am besten mit rüberkommen. Ich weiß, ich befinde mich hier gerade auf dünnem Eis, wenn ich den Juristinnen und Juristen denied. Sit your ass down. Nein. Und gleichzeitig so, wir müssen eine Geschichte erzählen, aber die Geschichte, wie gesagt, kann nicht nur linear sein. Ich kann nicht einfach nur sagen, ich habe mich auf den Weg gemacht und dann bin ich im Ziel angekommen, sondern ich brauche natürlich eine gewisse Spannung und auch Dramatik. Und jetzt gibt's natürlich so diese klassische Drei-Akt-Struktur. Wir haben irgendwie die Exposition, dann gibt's irgendwie den Klimax und am Schluss gibt's wieder die Resolution. Und gleichzeitig kann man Geschichten noch ein bisschen interessanter erzählen. Da gibt es einen Mann namens Joseph Campbell. Joseph Campbell, Mythologe, hat sich einmal die komplette Historie angeschaut, hat sich Odysseus durchgelesen, Iliad durchgelesen und so weiter und so weiter. Hat dann irgendwann gesagt so, aha, es gibt so ein paar Elemente, die immer wieder gleich sind. Wir brauchen einen Protagonisten. Und wenn wir einen Protagonisten haben, brauchen wir natürlich auch einen Antagonisten, den Schurken, ne, der unsere Protagonistin irgendwie aufhalten will und stoppen will von diesem Erreichen des hehren Ziels. Ne. Übrigens gibt es auch ein paar andere Charaktere, wie zum Beispiel ein paar Elfen, irgendwelche Helferlein, die unserem Helden dabei helfen, das Ziel zu erreichen. So, long story short, wir müssen immer wieder Drama mit reinbringen. Und ich glaube, wenn du dir gute Reden anschaust, egal ob es irgendein TED-Talk ist, eine gute Präsentation, dann sind genau diese Elemente mit drin. Wir wissen, worum es geht. Und das ist irgendwie ein großes, hehres, aber auch anspruchsvolles Ziel, das zu erreichen gilt. Und wir haben dann eben unseren Protagonisten, unsere Protagonistin, die sich auf diese Reise macht, aber die natürlich einen Haufen Schicksalsschläge erfährt. Und die gilt es halt eben auch zu inszenieren. Und ich glaube, jeder gute Redner, jede gute Rednerin und wahrscheinlich auch jeder gute Jurist, ist zumindest meine Vermutung, überlegt sich genau, wo sind denn diese Knackpunkte und wie nehme ich meine Zielgruppe so weit mit, dass die mir auch folgen können, wie so Breadcrumbs, ne? Wie so Hänsel und Gretel. Ich versuche richtig, die richtigen Cues zu säen, dass ich die eben auf diese Reise mit hinnehme, die in die Tiefe der Geschichte auch mit reinziehe, den Spannungsbogen aufmache, aber dann eben auch signalisieren kann, worum geht's ja eigentlich in Wirklichkeit, und wir haben dieses Großziel erreicht und wir sind alle ein bisschen klüger, weil wir eben dieser Geschichte gefolgt sind.
So, wir wären besser als Bilanzpressekonferenz in Schnöde. Würdest du sagen, es ist für alle Unternehmen gleich wichtig oder gibt es Unterschiede B2B, B2C, je nachdem, wen du erreichen möchtest, wenn wir jetzt bei dem Thema Bilanzpressekonferenz Zahlen bleiben?
Also ich finde, der Klassiker, angenommen, wir wären jetzt auf einer Marketingkonferenz, würden wir natürlich sagen, Storytelling ist das Allheilmittel. Ne? Wir müssen mehr Emotionen mit reinbringen. Wir müssen die Leute mitnehmen. Insofern mehr Storytelling. Ich glaube nicht, dass wir immer Storytelling brauchen. Wir müssen sich unbedingt dosiert einsetzen. Aber es gibt einfach ganz rudimentäre Fragen, wo ich keine Geschichte erzählen muss. Ne? Wenn du mich fragst, möchtest du einen Kaffee mit Milch oder mit schwarz? So, dann willst du keine großartige Geschichte von mir hören. Ne? So, willst du einfach wissen,
von dir vielleicht schon,
was ist jetzt? Ne? So, wenn Martin dich fragt, so wie viel Uhr ist es? So, dann will der halt einfach wissen, 11:45. Ne? Oder meine Frau. So, wenn ich nach Haus komme, so, und dann will die manchmal einfach wissen, oder mich sagen hören, so, ich liebe dich, ne? Was ich natürlich auch tue. Die will jetzt aber nicht von mir irgendwie eine große Geschichte erzählen. Nicht. Im
jedes
Gegenteil.
Mal jedenfalls.
Die wird wahrscheinlich sogar misstrauisch, wenn ich da zu viel Storytelling mache. Ne? Und insofern, wir müssen uns irgendwie richtig nutzen, im richtigen Moment einsetzen. Und natürlich gibt's da irgendwie auch einen Reibungsverlust oder einen Abnutzungseffekt. Aber ich glaube, wirklich wichtige Fakten, ne? Wir können uns nur so viel merken. Und dementsprechend, wenn ich diese Fakten richtig anordne, diese Dramaturgie eben auch aufbaue und dann diese Fakten damit reinpacke, ich glaube, dann werden sie einfach besser verstanden, weil ich sie einfach mit durchleben kann. Das heißt, wenn ich so drüber nachdenke, was ist eigentlich wirklich gutes Storytelling? Ne? Ich erzähle eine Geschichte, was passiert? Ne, ich kreiere Bilder in deinem Kopf. Das ist genauso, wenn ich jetzt sage, so der rosarote Elefant. Ne? So, ihr beide denkt jetzt gerade an rosaroten Elefanten. Oder jeder Zuhörer und Zuhörerin von unserem Podcast gerade, wenn ich sage, der rosarote Elefant, ihr könnt gerade nicht an den rosaroten Elefanten denken. Ne? Das heißt, gute Geschichten erzeugen Bilder. Was passiert dann? Bilder erzeugen Empathie. Marlene, du siehst jetzt plötzlich gerade, was ich sehe oder zumindest, was ich hier in dir in den Kopf gepflanzt habe. Ne? Und wenn ich dort das Ganze noch mit Emotionen verknüpfe, dann haben wir eben diese Kaskade von Bild zu Empathie, Empathie zu Emotion. Und erst wenn ich eine Emotion noch mit drin habe, dann kann ich natürlich auch hin zu der Handlung kommen. Ne? Handlung ist dann eben die Aktion, die folgt. Und dieses Kaskadenartige, ne, das ist das, was Storytelling plötzlich möglich macht. Und ein einzelner Fakt, der kann sowas eben nicht transportieren.
Das heißt, Gefühl kann in beide Richtungen gehen, ja? Es kann ein Mitgefühl sein oder Identifikation sein oder eben das Anti-Bild.
Ja.
Hauptsache, es berührt mich in irgendeiner Form.
Na klar, und vor allem, wenn ich dich halt auch irgendwie mobilisieren will, und das ist ja in der Politik so, aber auch wenn ich ein Argument machen möchte, möchte ich dich ja auch irgendwie bewegen und den Widerstand von dir erstmal auflösen. Das heißt, ich muss erstmal bei dir auch Betroffenheit auslösen. Und Betroffenheit allein reicht aber nicht aus, weil wenn ich nur Betroffenheit bei dir auslöse und dir erzähle, wie schlimm alles gerade ist, was passiert? Du fällst in eine Depression rein. Das wollen wir auf keinen Fall haben. Insofern Betroffenheit. Das Zweite, was ich brauche, ist, ich brauche aber halt auch noch eine klare Vision. Das ist das Mountaintop in der Geschichte, wo ich die Leute hinführen möchte. Ne? Die muss ich eben auch skizzieren. Der dritte Punkt, den ich halt noch brauche, ist dann eben auch der erste Schritt. Was kannst du jetzt konkret tun, lieber Martin, wenn du dich auf die Reise machen willst, um eben auch auf dieses Mountaintop, auf diesen Mount Everest dann eben auch hinzukommen?
Wenn du den rosa Elefanten auch selber sehen
willst. Kaufen, spenden.
Kaufen, spenden, ja. Jetzt.
Vielleicht nochmal zurück zum Storytelling, Campaigning, dann vielleicht auch im Wahlkampf. Hast du eine erhebliche Erfahrung, auch in Deutschland? Und vielleicht mal eingeführt sozusagen, worauf kommt es da in besonderer Weise an? Also worum geht, was ist dann da die Geschichte, die du suchst? Was ist da der Weg, den man gehen muss?
Ja. Ich finde es ganz interessant, weil wir haben ja so eine Erzählung, dass die Themen so unfassbar wichtig sind. Ne? Und vor allem bei uns Deutschland. Ne? So, die Themen sind uns sehr, sehr wichtig. Ja. Aber sprechen wir doch mal über die
Umfragen.
Themen.
Umfragen gehen ja auch nur um die Themen.
Umfragen sind auch ganz, ganz wichtig. Ne? Das Horse Race blenden wir aus. Aber jetzt, wir können uns ja mal vorstellen, wir sitzen hier in so einer Wahlkampfzentrale. Ne? Es ist vielleicht noch irgendwie 6 Monate, ein Jahr bis zur Bundestagswahl. Wir überlegen uns jetzt, unsere Kandidatin Marlene da hinten, was geben wir da eigentlich überhaupt mit? Das heißt, wir würden jetzt vielleicht zu Infratest Team abgeben, zu Survey oder sonst irgendwo hin, würden Umfrage in Auftrag geben und fragen, was sind denn die wichtigsten Themen der Bürgerinnen und Bürger? Dann kommt da vielleicht raus, naja, du gut, die Energiepreise sind gerade wichtig, Sicherheit ist wichtig, Bildung ist uns auch wichtig und so weiter und so weiter.
Haben nicht wir so wichtig wie Sicherheit.
Nicht ganz so, vor allem geben wir kein Geld dafür aus, aber schlussendlich, das sind unsere...
Wichtig, soll halt nichts kosten.
Ja, genau. Klimawandel. So, das sind die 5 wichtigsten Themen. Dann setzen wir uns hin, machen unser Google Doc auf und schreiben ein Parteiprogramm, das die Antworten der Wählerinnen und Wähler, die Fragen der Wählerinnen und Wähler dann eben auch beantwortet. So, das ist die klassische Herangehensweise. Viel, viel effektiver ist aber, wenn wir eine Geschichte erzählen. Und vor allem, wenn wir nicht sagen, naja, welche Fragen stellen sich die Wähler und welche Antworten formulieren wir auf die Fragen, also wie können sie den Klimawandel lösen, sondern viel, viel effektiver ist es, Marlene, wenn ich eine Säge nehme und deinen Schädel einmal aufsäge.
Und weiß nicht, ob ich das so, aber red erst mal
das
weiter.
Das ist aber die hohe Kunst des Agenda-Settings, ne? Ich will nicht die Frage beantworten, die du dir stellst oder die du mir als Politiker stellst, sondern viel effektiver ist es, wenn ich die richtige Frage in deinen Schädel reinpresse.
Und dann die Antwort dazu.
Nämlich die Frage, die ich am liebsten beantworte oder die ich am besten beantworten kann. Ne? Und das heißt, wenn du dir diese Frage überhaupt erstmal stellst, so, dann bin ich natürlich uniquely positioned als Kandidat, auch der beste Kandidat für genau diese Frage zu sein. Und ich glaube, das mache ich halt am besten mit Storytelling. Und jetzt könnte man sagen, naja, wie macht man das? Okay, ich spreche jetzt ganz viel über dieses Thema, aber wir müssen das Ganze natürlich emotionalisieren. Das heißt, es gibt einen Satz in der politischen Kommunikation, der lautet, löse niemals ein Problem, das keiner hat. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss heißt das, verkauf das Problem, das du löst und nicht die Lösung. Jetzt kann ich mich hinstellen und du willst es konkret machen und auch über den letzten Bundestagswahlkampf sprechen, Martin. Ne? Jetzt kann ich es konkret machen und sagen, warum hat Olaf Scholz diese letzte Bundestagswahl gewonnen? So, wir haben die Plakate gesehen, da stand erst Respekt drauf, ne? Dann stand irgendwann Kompetenz drauf. Kompetenz ist irgendwie eine Zuschreibung, die man jemandem geben kann und man kann sich vielleicht auch kompetent verhalten oder auch kompetent positionieren, aber am Schluss muss sich ja der Wähler die richtige Frage stellen und ich glaube, das war genau das. Wenn sich Leute die Frage gestellt haben, wer von diesen 3 Kandidatinnen und Kandidaten, Annalena Baerbock, Armin Laschet, Olaf Scholz ist der kompetenteste, dann ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass sie für Olaf Scholz dann auch stimmen. Insofern, wenn ich jetzt zurück zu diesem Storytelling-Beispiel gehe, würde ich folgendes Szenario aufmachen. Stell dir vor, ne? Marlene, du gehst ins Wahllokal, machst hinter dir einen Vorhang zu, holst den Stimmzettel raus, hast den Kugelschreiber in der Hand. Jetzt überlegst du, du bist noch eine von diesen vielen unentschlossenen Wählerinnen und Wählern. Aber du weißt, du willst wählen und siehst jetzt, ne, wen wähle ich jetzt? SPD, CDU, Grüne, ne? Das sind so die Optionen, die du dir selber gibst. So, welche Frage muss in deinem Kopf hochploppen? Und ich mache jetzt ein Bild, erzähl eine Geschichte. Ne? Stell dir vor, es ist 3 Uhr nachts im Kanzleramt. Das Telefon klingelt. Ne? Irgendwo in der Welt ist was passiert.
Nicht Armin Laschet.
Das passiert, wenn dir jemand die Pointe wegnimmt. Ja. Die Geschichte ist sofort tot, ja. Ich wollte eigentlich noch weitermachen und sagen, irgendwo in der Welt ist was passiert. Ne? 100.000 Truppen sind an der Grenze zu Europa aufmarschiert. Ne? Joe Biden ist an der anderen Leitung und sagt, oh Gott, wir müssen jetzt handeln. Wer soll ans Telefon gehen?
Ich würde rangehen, ist doch völlig klar.
Marlene sagt, fuck it, ich mach's alleine. Ja. Ja, aber ich glaube, genau das ist der Punkt. Wenn sich Leute die Frage stellen, wer soll dann nachts um drei ans Telefon gehen? Ne? Soll es Armin Laschet machen? Soll es Annalena Baerbock machen? Soll es Olaf Scholz machen? Dann haben zumindest zu diesem Zeitpunkt, genau vor einem Jahr, die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger gesagt, finde ich ihn super charismatisch? Nein, aber ist er der Kompetenteste in dem Moment? Hat er die meiste Erfahrung? Hat er die meiste Kompetenz? Dann ist es halt doch Olaf Scholz. Ne? Und so hat er, glaube ich, am Schluss die Wahl gewonnen.
Ja. Viel mehr war's nicht. Ich stand ja auch nicht mit auf dem Wahlzettel, muss man der Fairness
halber
sagen.
Das muss man fairerweise sagen. Die Deutschen, und ich finde, da hast du sie auch einer großen Chance beraubt, konnten dich nicht wählen.
Ja, schade. Vielleicht nochmal einen kleinen Schwenk zu dem Data-Thema. Ja. Jetzt ist es ja so, dass du wahrscheinlich trotz Säge hin oder her...
Ich finde auch diese Transition, die du gerade gemacht hast, wirklich wunderbar. Mega, vielleicht noch einen kleinen Schwenk. Ne? Ja. So schön und rund, wie die Transition von Marlene war.
So hältst du mal die gerade bei. Ich versuche schon seit 5 Minuten die Transition zu machen, ich komme nicht zu Wort. Es war 4 oder 5 Übergänge hat die schon gebaut.
Doch nicht dauern,
den Hieb habe ich so gespürt. Ja.
Genau.
Ja.
Genau.
Eine Frage.
Nö, jetzt will ich auch nicht mehr. Nein, trotz Säge wirst du ja nicht bei allen die gleiche Frage und das gleiche Problem in den Kopf bekommen, sondern stattdessen dir überlegen, wen spreche ich wie an? Und wir hatten damals mal über deine Erfahrung mit dem Newsletter-Marketing oder die Spendenaufrufe in den USA sozusagen gesprochen. Erstens, gibt es das in Deutschland inzwischen mehr? Damals war dein Befund, gibt es praktisch wenig. Ja, also digitaler Wahlkampf in den USA war bevor es in Deutschland überhaupt modern wurde sozusagen. Und dann, wie stellt man es an? Wie findet man da jetzt die richtige Selektion? Wen spreche ich da wie an sozusagen?
Ja. Ich meine, ich kam 2008 aus diesem ersten digitalen Wahlkampf, knapp $1 Milliarde hat der gekostet, kam ich zurück nach Deutschland und habe damals im Willy-Brandt-Haus für die SPD Bundestagswahlkampf für Frank-Walter Steinmeier gemacht. Ne?
Sorry.
Von Yes We Can, Hope and Change, $1 Milliarde Barack Obama hin zu Anpacken für unser Land, ich bin der Frank-Walter, ne? Und dem schlechtesten Wahlergebnis zu diesem Zeitpunkt für die SPD. Also es war wirklich eine absolute Talfahrt. Folgendes. So, du sprichst über den digitalen Wahlkampf und natürlich auch die Daten. Ich würde immer argumentieren, so am Anfang ist es immer der Kandidat, die Kandidatin, das aktuelle Rennen. Muss ich aus einer großen Koalition raus Wahlkampf machen oder habe ich wirklich einen Kontrast, den ich auch spielen kann? Die Daten sind am Ende immer nur der Brandbeschleuniger. Finde ich raus, welches Thema es gerade wirklich ist und kann ich dann natürlich da auch nochmal Rocket Fuel draufgießen, kann ich wirklich nochmal Kerosin draufgießen und das sind für mich die Daten. Die Daten kommen natürlich aber auch total hilfreich rein, wenn ich sage, wen will ich hier überhaupt ansprechen? Na, in Deutschland wissen wir es, wir haben 299 Wahlkreise, in jedem Wahlkreis leben etwa 225.000 wahlberechtigte Wählerinnen und Wähler, das können wir runterbrechen in Stimmbezirke. In den größeren Städten können wir es nochmal runterbrechen auf Baublock, aber dann sind wir auch so bei Einheiten von 100, 150 Menschen, die dort leben. Und die können wir jetzt targeten. Das ist natürlich nichts. In den USA können wir wirklich ganz, ganz spezifisch individuell selektieren, welche Botschaft anhand von welchen Datenpunkten und welchen Kriterien du, Marlene, du, Martin, daneben auch zugeschickt bekommst. Und ihr seid beide, du wohnst in der 2. Etage, du wohnst in der 3. Etage und ihr bekommt komplett unterschiedliche TV-Spots ausgestrahlt in der Werbepause von der Fußball-WM, einfach nur aufgrund deines Datenprofils und deines Datenprofils, weil ihr beide digitales Fernsehen bekommt. Ne? Und so sind wir natürlich Lichtjahre in Deutschland davon entfernt, vielleicht auch ganz gut so unter demokratietheoretischen Perspektiven.
Jedenfalls aber unter Datenschutzperspektiven.
Unter Datenschutzperspektiven und ich möchte das alle Datenschutzbeauftragten jetzt nicht ausmachen, sondern weiter zuhören. Aber das war natürlich das absolute Schlaraffenland. Wir hatten 20.000 Datenpunkte je Wähler in den USA, damals schon 2012. Und das ist ja nur noch mehr und mehr und mehr geworden. Ne? Und wenn man sich jetzt vorstellt, ne, wir haben nicht nur Vorname, Nachname, Anschrift, aber wir haben natürlich auch noch dein Wahlverhalten. Bist du letztes Mal wählen gegangen? Bist du vorletztes Mal wählen gegangen? Hast du in der demokratischen Vorwahl mit abgestimmt, in der republikanischen Vorwahl abgestimmt? Bist du Caucasian, African American, bist du Latino oder sonst irgendwas, ne? All diese Aspekte, männlich, weiblich, divers, so, das sind alles Punkte, die wir natürlich mit reinnehmen, aber darüber noch viel mehr hinaus. Hast du einen Veteran in deiner Familie? Fährst du einen Toyota Prius oder ein Volvo Kombi, ne? Das sind alles, oder ein Chevy Pickup Truck. Das sind alles so Informationen und einzelne Datenpunkte, die natürlich dann helfen, ein Modell zu erstellen, wo wir auf einer Skala von 0 bis 100 so ein Propensity-Modell haben, wo wir dann am Schluss rausbekommen, Martin, du bist eine 98-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass du für Donald Trump wählen wirst, wenn er nochmal antritt.
Also lass dir mich in Ruhe.
Also welchen Teufel tun und dich jeden nochmal kontaktieren. Im Gegenteil, ich werde versuchen, dich dezumobilisieren. Ne? Marlene, aber da ist eine 64-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie für Demokraten wählt, aber vor allem auch noch eine 99-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie zur Wahl geht. Also hier können wir wirklich anfangen und sagen, wie können wir die höher noch zu uns bekommen? Welche Botschaften braucht die jetzt? Was sind ihre Präferenzen, die Themen, die sie wirklich interessieren? Und auf welchem Kanal, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Tonalität, von welchem Absender mache ich das am besten, dass du wirklich Schritt für Schritt quasi in der User Journey dann eben auch zu uns und zu unserem Kandidaten hingeführt wirst. Und wenn du da bist, wie kann ich dir auch noch $100 irgendwie entlocken, dass du auch unsere Spende noch, unseren Wahlkampf eben auch noch finanziell unterstützt?
Ja. Ja, also da sind wir natürlich in Europa meilenweit entfernt von, weißt du besser als wir. Ja, die österreichische Post hat ein fettes Bußgeld bekommen von der österreichischen Datenschutzaufsichtsbehörde, weil sie Wahrscheinlichkeiten, wie Leute wählen, angeblich, bestreitet sie ja auch noch, verkauft hat. Ja, da sitzt es natürlich ein ganz, ja, ganz anderer Werk, was man da in den USA machen kann.
Naja. Aber es ist wirklich faszinierend, weil wenn ich hier in Meetings sitze mit Parteien und wir dann zum Beispiel auch zur Post direkt gehen, ja, und die sagen natürlich dann auch, klar, ja, du kannst bei uns Adressen mieten, mit dem Unterschied, dass du natürlich diese Adressen niemals bekommst. Sondern es ist dann so, wir überlegen uns, wie könnte denn die Postwurfsendung, die Postkarte aussehen, die dann die Post für uns verschickt an die Leute, die sie uns in ihren 10 Clustern dann eben auch angeboten hat.
Und 10 Cluster, nur nochmal da, Spielverderber, ja, die Datenschutzaufsichtsbehörden sagen, ein Cluster darf ich wählen, was natürlich völlig verrückt ist. Da fühlen die sich schon liberal, da fühlen die sich schon mutig. Ne? So.
Wir können jetzt nochmal über Datenschutzbeauftragte generell sprechen und wo die eigentlich herkommen und wie die eigentlich auch ernannt werden, so, aber das ist ein komplett anderes Thema.
Ja, kein Spielverderber sein, aber dann brauchen wir noch einen zweiten Podcast. Ja. Das schaffen wir wohl heute nicht mehr. Ja. Aber ja, super spannend.
Ja.
Genau, vielleicht dann zum Wrap-up. Du machst auch Campaigning für NGOs,
richtig,
für Unternehmen. Wie sehr musst du dich da, also von dem, ich sag mal so, auch wie du es erzählst, und man merkt ja, dass du dafür brennst, den amerikanischen Wahlkampf und so weiter, wie sehr musst du dich da umstellen? Kannst du da überhaupt noch normal mit umgehen und dann nicht sozusagen von der 100 auf 12?
Nee, total. Vor allem, ich meine, es gibt so wahnsinnig viele wichtige Themen. Egal was es ist, Klimaschutz, Biodiversität ist, ob es im Gesundheitssektor endlich vorangeht. Ne? Es geht ja jeden Tag ein anderes Thema durch. Ja? Und wir merken es ja auch, wir sind ja in einer hochpolitisierten Zeit. Sicherheit spielt plötzlich eine Rolle und wir können über Rüstung und auch Investitionen in die Bundeswehr sprechen, so wie wir vorher nie drüber gesprochen haben. Olaf Scholz lässt sich mit einem Kampfpanzer ablichten und ist in der Rüstungsfabrik, was ja irgendwie unvorstellbar war noch vor einem halben Jahr, dass wir überhaupt jemals so ein Bild von einem Bundeskanzler sehen würden. Ne? Insofern, ich glaube, jetzt ist genau der Zeitpunkt, wo man kommuniziert. So, jede Krise ist natürlich auch eine riesige Chance. Im Campaigning sagen wir die Crisis-Tunity, also die Crisis und die Opportunity. Die muss aber halt eben auch kommuniziert werden, weil sonst wird es manchmal oder oftmals auch einfach eine gigantische Krise. Insofern, gerade immer, wenn es umschwenkt, und ich glaube, wir sind gerade an ganz vielen von diesen Kipppunkten dran, glaube ich, ist total wichtig zu kommunizieren. Du hast mich gefragt, naja, wie machst du es denn? Schnürst du und schürst du diesen Elan dann doch wieder ein bisschen zurück? Ja, im Gegenteil. Jeder hier muss auch eine Geschichte erzählen. Vielleicht müssen wir die anders inszenieren. Vielleicht können wir da nicht ganz so progressiv rangehen wie in den USA. Aber eine gute Geschichte braucht jeder. Und die kann auch in Deutschland jeder und jede erzählen. Und dementsprechend, glaube ich, gibt's auch hier genug zu tun. Zumindest spüre ich das.
Top Schlussworte, würde ich sagen. Vielen Dank, Julius. Das war ein erhellender Einblick in deine Arbeit und in das, was du machst. Wer mehr von Julius hören will, kann das unter anderem bei deinem aktuellen Podcast jetzt Race to Power. Race to Power. Das kann natürlich keiner so gut aussprechen
wie du. Ein Pioneer Original Podcast, ja.
Genau. Und sonst auf deiner Website ein bisschen mehr erfahren über
juliusvandela.com.
Genau, tun wir auch noch in die Shownotes. Also ganz toll, vielen Dank dir. Schön, dass du da warst. Und vielleicht sehen wir einander wieder mal in der Chausseestraße.
Ich freue mich sehr drauf. Danke für die
Einladung.
Vielen
Dank, Julius. Hat Spaß gemacht.
Danke euch.
mit diesem fulminanten Auftritt von Julius van der Laar ist Folge 31 schon zu Ende. Wie gesagt, schaut euch an, was Julius noch so alles kann, dass er ein überragender Speaker ist, hat er, glaube ich, schon in unserer kleinen Dreiviertelstunde hier verraten und erkennen lassen. Mir bleibt nur vielen Dank, Marlene, zu sagen. Schön, dass du mal wieder dabei warst. Ich komme gerne bald wieder auf dich zu.
Sehr, sehr gerne. Es hat großen Spaß gemacht wieder. Vielen Dank für die Einladung.
Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu bitten, ein paar Bewertungen dazulassen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, bei herting.fm einmal reinzuschauen, welche Folgen wir in der Vergangenheit aufgenommen haben, und ansonsten einzuschalten, wenn es wieder heißt herting.fm, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Vielen Dank und bis bald. Ciao.